Guten Morgen, ihr Lieben. Tage ist es her, dass Hamas Israel angegriffen hat. Und wieder will man das Volk Israel vollständig ausrotten. Ich habe so meine Probleme mit diesen Adventskränzen. Ich habe was Besseres. Ich habe einen Hanukkah-Leuchter, der steht bei mir im Fenster. Da erinnern wir an den an die Befreiung von dem Tempel oder Reinigung des Tempels durch den hohen Priester Mattathia und seinen Sohn Yehuda Maccabi, der die Griechen geschlagen hat. Und gestern habe ich die dritte Kerze, aber es müssen drei Kerzen angezündet werden, angezündetes Fenster gestellt, die entsprechenden Gebete gesprochen. Und ich kann euch sagen, Leute, ohne Hanukkah kein Weihnachten. Oh. Man kann versuchen, Israel zu vernichten. Die ganze Geschichte Israels ist ein Versuch, Israel zu vernichten. Durch die Feinde Israels. Aber Gott kommt zum Ziel. Das Thema heute ist das Kommen des Messias. Unaufhaltsam. Das Kommen des Messias. Das ist fast weihnachtlich. Es ist für mich ungewöhnlich, dass ich eine Weihnachtspredigt halte, aber auch das kann mal vorkommen. Wir fangen an. Als Gott den ersten Menschen erschuf, erschuf er sie nach seinem Bilde. 1. Mose 1, 26. Perfekt und ohne Sünde. Gott setzte diesen Menschen ein als uneingeschränkten Herrscher über die Erde. Er war nur ein wenig niedriger als Gott, wie wir im Psalm 8, Vers 6 sehen können. Der Mensch hatte den Auftrag, sich zu vermehren, die Erde zu bebauen und zu bewahren und Tiere zu beherrschen. Anstatt das zu tun, übertrug der Mensch seinen Herrschaftsbereich einem Engelwesen, anstatt selbst zu herrschen. Er gehorchte Gott nicht, sondern Satan, weil er auf Satans Anordnung hin die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen aß. Das geschah am siebten Tag der Schöpfung. Ich hatte das aufgeführt, Anfang letzten Jahres, der Mensch, Gottes Feind, da ist es ausführlicher berichtet. Der Mensch fiel in Sünde und starb. Durch seinen Tod vererbte er Sünde und Tod auf alle nach ihm kommenden Menschen. Nach Römer 5, Vers 12, wir haben das gestern im chinesischen Bibelkreis besprochen, ein genetischer Defekt trat ein, durch die Sünde Adams wurden alle Menschen sterblich, alle Menschen Sünder. Man kann nicht mehr raus. Das alles traf Gott nicht unvorbereitet. Er zeigte sich in seinem Handeln nach dem Sündenfall sehr souverän und zeigte, das zeigte sich in seiner Verheißung, die er besonders Eva gab. Da steht in 1. Mose 3, Vers 15: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, sagt Jesus zu der Schlange. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn die Ferse zermalmen. Adam hatte seine Verantwortung vor Gott versagt, indem er Eva nicht vor der Versuchung des Satan bewahrte. Gott sagte zur Schlange deshalb, dass Feindschaft zwischen ihr und dem Samen der Frau bestehen würde. Das ist im Zusammenhang der biblischen Lehre eher ungewöhnlich. In der gesamten hebräischen Heiligen Schrift wird die Abstammung niemals von der Frau, sondern stets vom Mann hergerechnet. Der Messias soll von einer Frau abstammen. Frauen werden in den Stammbäumen praktisch ignoriert. Auch hier legte Gott unmittelbar nach dem Sündenfall fest, dass ein Nachkomme Evas der Erretter sein würde. Der Mann ist raus als Vorfahre des Erretters. Er hat seine Verantwortung übernommen, der ist raus. Vor langer Zeit und von langer Hand vorbereitet, setzte Gott seinen Plan zur Errettung der Menschheit um, bis es soweit war, dass der Messias kommen konnte. Hier einige Meilensteine. Ich bringe immer ganz gerne Überblicks. Meilensteine. Erstens. Gott beendete mit der ersten Flut, mit der Sintflut, die völlig verdorbene erste Menschheit. 1. Mose 6, 1-7. Zweitens, mit Noahs Familie begann Gott einen Neuanfang, den ersten Bund mit Regeln. 1. Mose 9, 1-17. Drittens, als sich die Menschheit mit dem Turmbau zu Babel erneut gegen Gott erhob, verhinderte Gott die erste Globalisierung durch den Beginn des Zeitalters der Sprachschulen. 1. Mose 11, 1 bis 9, könnt ihr nachlesen. Viertens, Gott erwählte Abraham zum Beginn eines neuen Volkes. In 1. Mose 12 bis 17 lesen wir das. Über 400 Jahre ließ Gott Abrahams Nachkommen in Elend zahlreich werden. 1. Mose 15, 13 bis 15. Das war sehr interessant. Ich habe gestern mal nachgeguckt in der Geschichte, was eigentlich war. Welcher Pharao hat eigentlich Josef empfangen? Das war ein Pharao einer semitischen, ausländischen Gruppe, die in Ägypten herrschte. Es waren keine Mizraim ursprünglich, sondern es war eine andere Gruppe, die dann später vertrieben wurde. Und der nachkommende Vorfahre kam wieder aus einer alten Dynastie. Weshalb Israel dann bedrückt wurde. Wie heißt das so schön dort in den Worten? Der Pharao kannte Josef nicht mehr. 400 Jahre ließ Gott Abrahams Nachkommen Elend zahlreich werden. Sechstens, in der Wüste bildete Gott die Nation Israels und gab ihnen die Tora, 2. Mose 19 bis 20. Siebtens, Gott führte sein Volk aus der Wüste heraus, gab ihnen das Land Kanaan. Das Buch Josua berichtet darüber. 850 Jahre lebte Israel im Land bis zur Zerstörung des ersten Tempels durch Nebukadnezar. Im Jahre 500 noch was vor unserer Zeitrechnung. Die erste Verfolgung kam ja 604. Die erste Gefangennahme. Nach 70 Jahren kehrte ein Überrest zurück und errichtete den zweiten Tempel. Thema übrigens der Bibelstunde, wofür ich wieder einladen möchte. Mittwoch, 19:30, Bibelstunde. Wir befassen uns in der nächsten Zeit damit. Zehntens, Maleachi war der letzte Prophet. 400 Jahre danach gab es keine Propheten in Israel. 400 Jahre keine Propheten in Israel. Und in der Zeit eignete sich der Aufstand der Makkabäer gegen die Griechen, die dem Volk Israel verboten hatte, die Tora zu studieren und die jüdische Tradition beizubehalten. Elftens, 165 vor unserer Zeitrechnung, wurde nach dem Krieg der Makkabäer gegen die Griechen der Tempel neu eingeweiht. Das ist Hanukkah, heißt Einweihung, Neueinweihung. Und Daniel 11 ist davon geschrieben. Und im Johannes 10 sehen wir einen Hinweis auf dieses Fest, weil Jesus an diesem Fest sagte, dass er und der Vater eins ist. Schaut mal nach. Dann, 12. 7 bis 6 vor unserer Zeit, wurde Johannes der Täufer und Jesus als Messias geboren. Die wurden etwa zeitgleich, also im Abstand von 6 Monaten, geboren. Und da ist das, was passiert ist, es wäre nicht vorher geschehen, weil Galater 4, Vers 4 sagt, dass Gott seinen Sohn sandte, als die Zeit erfüllt war. Als Christus geboren wurde, war die Zeit erfüllt. Wer ist der Messias? Der Messias sollte aus dem Samen der Frau kommen, haben wir schon gesehen, 1. Mose 3, Vers 15. Also nicht von einem Mann gezeugt. Fast 2000 Jahre nach dem Sündenfall erwählte Gott Abraham und seine Nachkommen zu seinem Eigentum, aus dem er das Volk Israel hervorkommen ließ. Alle Nationen zum Segen. Wie es in der Verheißung steht, 1. Mose 12, Vers 3. Durch Jakob gab Gott Juda einen besonderen Segen, der darauf schließen ließ, dass seine Nachkommen den Herrschaftsstab halten würden, bis der Messias käme, um die Herrschaft zu übernehmen. 1. Mose 40, Vers 10. 49, Vers 10. Gott versprach David, einem Nachkommen Judas, dass sein Nachkomme ewig auf dem Thron sitzen würde. 2. Samuel 11, 12, 13 bis 16. Man sieht die ganze Vorbereitung, die ganze Planung. Dem König Ahas, einem Nachkommen Davids, der nicht tat, was in den Augen des Herrn recht war, kündigte Gott Folgendes an. Jesaja 7, 10 bis 16. Jesaja 7, 10 bis 16. Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinen Gott, in der Tiefe fordere es oder in der Höhe. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht prüfen. Da sprach er, hört doch aus, David, ist es zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet?
Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Und ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Die Verheißung begann sich zu erfüllen, als im sechsten Monat, im Jahre 7 bis 6 vor unserer Zeitrechnung, der Engel Gabriel zu Maria kam und erklärte, dass Gottes Geist über sie kommen würde und sie einen Sohn gebären würde. Dieser würde der Sohn des Höchsten genannt werden, der über das Haus Jakob herrschen würde. Seine Herrschaft würde kein Ende haben. Sein Name Jeschua. Über diesen Sohn sagt Jesaja in Kapitel 9, 1 bis 16 folgendes. 1 bis 6 folgendes. Ja. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, der Stab auf ihrer Schulter, der Stock ihres Treibers zerbricht. Du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim und wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stürzen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Dieser Sohn würde niemand Geringeres sein als der Gott Israels, der Herr der Welten, der durch sein Wort alles erschaffen hat. Wenn wir Jesus und sein Handeln betrachten, sehen wir, er wendet Gottes Methode an. Er spricht und es geschieht. Der Ewige selbst würde die Welt retten, wie es in Jesaja 63,9 steht. Nicht ein Bote, wie die Zeugen was sagen, sondern er selbst kommt selber, um die Menschen zu retten. Er selbst kommt das durch seinen Sohn. In ihm wurde das Wort Fleisch, 1. Johannes, Johannes 1, Vers 14. Und dieses Wort war am Anfang bei Gott und ist Gott selbst. Durch dieses Wort wurde alles erschaffen, was gemacht ist. In Johannes 3, Vers 1, Vers 3. Jetzt kommen wir zu einer Zeit, wenn Gott in die Welt kommt, muss es eine Vorbereitung geben. Malachi, der letzte Prophet, 400 Jahre bevor der Messias kam, der steht in Malachi 3, Vers 1. Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Der Messias sollte nicht alleine kommen. Unmittelbar vor ihm sollte jemand da sein, der sein Volk Israel auf das Kommen des Messias vorbereiten würde. Jesaja 40. 3 bis 5. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt werden. Das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügel zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Jetzt wenden wir uns der Weihnachtsgeschichte zu. Lukas 1, 13 bis 16 zuerst einmal. Ja, falls ich es brauche, ja, mal gucken. Es ändert nichts. Ich habe mir irgendwas eingefangen, keine Ahnung. Heute Morgen war es noch nicht so. Lukas 1, 13 bis 16. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, dem Gott, sei ihren Gott, bekehren. Matthäus 3, 1 bis 2. Ich scheuche euch jetzt ein bisschen durch die Bibel. Die das Skript haben, haben da Vorteile. Matthäus 3, 1 bis 2. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Juda. Er spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist es, von dem durch den Propheten Jesaja geredet wird. Der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Der Bote war nicht Elia. Johannes hatte es den Priestern und Leviten im Johannes 1, 19 bis 23 klar gesagt, als sie ihn fragten, ob er Elia sei. Er sagte: Nein. Vielmehr hat er auf die Schwachheit seines Dienstes hingewiesen, eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, die man leicht überhören kann. Kommen wir zur Geburt des Messias. Bethlehem Ephrata, ein kleines Dorf, ungefähr 8 Kilometer südlich von Jerusalem, war der Ort, an dem die Familie Davids zu Hause war. Zur Zeit der Geburt Jesu hatte dieses Dorf nicht mehr als 1000 Einwohner. Ich glaube, Rottenbach ist größer. Dort sollte der Messias geboren werden. Wie es in Micha steht, Micha 3, 5, 1 bis, 5, 1 bis 3, da ist das: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit und vor den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben, bis zur Zeit, da die Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis zu den Enden der Erde. Warum sollte der in Nazareth ansässige Zimmermann Josef mit seiner schwangeren Verlobten Maria nach Bethlehem reisen? Dazu gab es keinen geringen Anlass. Die Geburt könnte auch in Nazareth stattfinden. Warum sollte er kurz vor der Geburt noch nach Bethlehem Ephrata gehen? Für diesen Anlass sorgte Gott, indem er den Kaiser Augustus auf die Idee brachte, eine Volkszählung durchzuführen. Jetzt kommen wir zur Weihnachtsgeschichte direkt. Lukas 2, 1 bis 7. Es sind noch zwei Wochen bis Weihnachten. Und da habt ihr das wahrscheinlich, was ich gesagt habe, vergessen, dass es dann wiederholt werden kann. Da ist das: Und es geschah in jenen Tagen, als eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erster, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem genannt wird, weil sie aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sie einzuschreiben mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum war. Alle Nachkommen Davids, alle Nachkommen seiner Brüder und Seitenlinien des Hauses Isai waren verpflichtet, das kleine Dorf Bethlehem mit nicht mal 1000 Einwohnern aufzusuchen. Dort sollten sie sich registrieren lassen. Das kleine Dorf war völlig überfordert mit allen von David abstammenden Anreisenden eine Übernachtung zu schaffen. So kamen Josef und Maria nirgends unter, als nur in einer der Höhlen, die als Wetterschutz für das Vieh und für die Hirten diente. Dort war alles für die Viehhaltung Notwendige vorhanden, insbesondere eine Krippe. Zum Glück ist es in der Gegend niemals so kalt, dass man durchaus im Freien übernachten konnte. Dann hoher Besuch kommt. Eine Geschichte, die in der Regel immer als nette Geschichte erzählt wird, aber unterschätzt wird. 8 bis 18. Es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freien Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Freude. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und euch heute der Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel hinauf auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und die Sache besehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Und als sie es gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über das Kindlein zu ihnen geredet wurde. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von dem Herrn gesagt wurde. Was waren das für Hirten, die in Bethlehem Schafe hüteten? In Bethlehem wurden Schafe gezüchtet und gehütet, die dazu bestimmt waren, im Tempel von Jerusalem geopfert zu werden. Jedes Schaf, das geopfert werden musste, musste absolut fehlerfrei sein. Nach 1. Mose 3, 1 und verschiedene andere Stellen. Deswegen hatten die Hirten eine große Verantwortung. Tausende von fehlerfreien Schafen waren nötig, um die Opfergesetze zu erfüllen. Die Priester waren sicherlich nicht verachtete Menschen, wie man in einigen Kommentaren liest, sondern wirklich hochqualifizierte Fachleute. Ich vermute Tierärzte, Veterinärassistenten, was alles dabei ist, darunter. Es durfte kein Fehler sein. Ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Ich habe letztens gehört, dass jemand eine Engelsbegegnung hatte. Und er hatte ganz fröhlich überlebt. Wenn jetzt ein Engel hier kommen würde, ich glaube, wir würden alle fürchterlich erschrecken. Ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Gottes Schechina, Gottes ganze Herrlichkeit. Wow, was ist denn das? Überall, wo in der Bibel, wo das geschah, wo die Herrlichkeit des Herrn erschien, ging es um die unmittelbare Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn erschien häufig während der Wüstenwanderung, als das Volk Israel gegen Mose und Aaron murrte. Das war kein gutes Zeichen, wenn die Herrlichkeit erschien. Da zitterte die Erde und das Volk erschrak, manche starben. Dann erfüllte die Herrlichkeit des Herrn die Stiftshütte in der Wüste, in 2. Mose 40. Und den Tempel Salomos, 1. Könige 8 und 2. Chronik 5 können wir davon lesen. Da die Herrlichkeit des Herrn nur zu besonderen Anlässen erschienen, ist diese Erscheinung bei den Hirten Bethlehems ein besonderes Ereignis. Zumal im Hesekiel 1 bis 11 berichtet wird, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel Jerusalem verlassen hat. Gott ist ausgezogen. Deswegen konnten die Babylonier den Tempel verbrennen. Wenn Notre Dame brennt, liegt es daran, dass Gott nicht drin wohnt. In den Tempeln Israels, in den ersten und zweiten Tempel, war so viel Feuer drin durch die Opfer. Und es hat nie gebrannt, bis Gott sich zurückgezogen hat. Was geschah hier? Die Herrlichkeit des Herrn erschien nur bei ganz besonderen Anlässen. Und diese Erscheinung bei den Hirten ist ein ganz besonderes Ereignis, meistens unterschätzt. Keine romantische Hirtenzeit mit Lagerfeuer. Da trat plötzlich ein Chor auf. Wie hier mal der Chor aus, wie heißt der auch nochmal? Ja, genau. Ganz anders. Was ist das unterschätzte Ereignis? Gott selbst, der Hirte Israels, Psalm 23, besuchte die Menschen, die ihm besonders wichtig waren, seine Kollegen, die Hirten, der für ihn bestimmten Opferschafe. Gott ließ seinen Kollegen mitteilen, dass der gute Hirte und das perfekte Opferlamm geboren würde und sie demnächst arbeitslos würden. Was sagt das über Gott? Was sagt das über Gott? Gott ist überhaupt nicht interessiert an den Mächtigen dieser Welt. Die können jetzt versuchen, sich alle gegen Israel zu wenden. Alle, die in der Geschichte Israels sich gegen Israel gewendet haben, deren Namen finden wir in den Geschichtsbüchern. Gibt es nicht mehr. Wir müssen nachlesen. Wie war das nochmal? Wer war das nochmal? Vielleicht wird es über Deutschland eines Tages auch mal heißen. Was für ein Volk war das nochmal? In der Mitte Europas? Gott ist es Jesus, nicht für die Mächtigen der Welt. Ihren Führungsstil lehnt er ab. Der erste Herrscher in der Weltgeschichte war Nimrod, ein großer Jäger vor dem Herrn, ein Gewaltherrscher. 1. Mose 10, 8 bis 9. Gott will keine großen Jäger, er will Hirten. Der letzte Herrscher der Weltgeschichte wird Jesus sein, der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe einsetzte. Er wird nicht mit Gewalt herrschen, sondern mit Sanftmut, Geduld und die Menschen im messianischen Reich weiden. Nur der Messias wurde eigentlich schon erwartet. 40 Tage nach der Geburt Jesu kamen für Maria und die Tage der Reinigung, die in der Tora vorgeschrieben sind. Wenn ein Junge geboren wird, dann ist die Frau nach der Geburt 33 Tage unrein. Dann muss sie noch sieben Tage Reinigungszeit haben und dann kommen dann die Opfer im Tempel zur Reinigung. Und die Jerusalem war nicht so weit, also ging Josef und Maria mit dem Baby in den Tempel. In Lukas 22 bis 39 sehen wir dort, dass dort ein Simeon und eine Hanna da waren und ihnen begegneten, die Jesus als Messias erkannten und über ihn prophezeiten. Das Kommen des Messias war nicht unerwartet. Simeon bekam durch den Heiligen Geist eine besondere Offenbarung. Wie war das mit den anderen Juden? Nun, sie hatten Mose und die Propheten. Und wer Daniel kannte und etwas mit Mathematik vertraut war, ich verrechne mich übrigens selbst immer wieder, konnte errechnen, dass die 69. Jahrwoche in der Zeit des Endes des Messias nahe war. Wann eignete sich dieses? Das war deswegen, sage ich immer, nach unserer Zeitrechnung, vor unserer Zeitrechnung. Herodes der Große starb im Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung. Quirinius war Statthalter von Syrien, als im Jahr 8 vor unserer Zeit die Volkszählung angeordnet wurde. Das heißt, das Jahr 0 ist eine willkürliche Festsetzung, die von der katholischen Kirche erfolgt. Jesus ist nicht im Jahr 0 geboren. Nach den Berichten von Flavius Josephus gegen Herodes 5 vor unserer Zeitrechnung Jerusalem für immer verließ, mussten die Wissenschaftler aus dem Osten vorher bei seinem Beruf, bei ihm zu Besuch gewesen sein, also vor 5 unserer Zeitrechnung. Als die Weisen kamen, musste Jesus noch nicht 2 Jahre alt gewesen sein, aber konnte sein, dass er kurz vor seinem 2. Geburtstag war. Wie wir Matthäus 2, Vers 17 entnehmen können. Vers 16 entnehmen können. Lesen wir Matthäus diese Geschichte mal. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als aber Herodes in Bethlehem zu Judäa, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren werden sollte? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte ganz alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht es in den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sagte: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet mir, damit auch ich komme, ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich sehr mit großer Freude. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, der Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm und öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder nach Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg zurück in ihr Land. Vor diesen Ereignissen lesen wir nur im Matthäus-Evangelium. Eine nicht unbedeutende Delegation von Wissenschaftlern kam aus dem Osten, um den neuen geborenen König zu suchen. Das entspricht genau der Verheißung in Jesaja 60. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dich aufgegangen. Denn Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, über dir aber strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige vom Lichtglanz deines Aufgangs. Interessant war die Reaktion des Königs von Jerusalem. Man wäre bestimmt nicht so erschrocken, wenn die drei heiligen Könige Kaspar, Melchior, Balthasar gekommen wären. Diese drei Witzfiguren hätten niemanden beeindruckt. Aber eine Delegation von vielleicht mehreren hundert Wissenschaftlern, Vertreter aller Hochschulen und Forschungseinrichtungen Babylons, die unangekündigt eintraf und nach dem neugeborenen König suchten, ein Volksauflauf, der nach dem neugeborenen König suchte, ausländische Leute, die er noch nie da gesehen hatte, die auch nie die Idee hätten, dorthin zu gehen, in dieses Provinznest Jerusalem, verglichen mit Babylon. Diese kamen dann, um den neugeborenen König zu suchen. Das konnte die Mächtigen von Israel schon erschrecken. Ich kann mir das richtig lieber vorstellen. Hochinteressant. Die Schriftgelehrten und hohen Priester wurden schnell zu einer Krisensitzung zusammenberufen, um zu klären, wo der König geboren werden sollte. Man war sich einig und verwies auf die Propheten. In Bethlehem, in Judäa, sollte der König geboren werden, und der für immer die Herrschaft übernehmen sollte. Mit diesen Informationen leiteten sie die Delegierten der Wissenschaftler nach Bethlehem. Bedauerlich ist, dass keiner der Schriftgelehrten und Hohepriester diese Besuchergruppe begleitete. Das zeigt ihr völliges Desinteresse an dem Kommen des Messias. Durch ihre eigene Satzung und Kommentare von Mose und den Propheten glaubten sie sich sehr sicher und hielten einen Messias, der Israel umfassend erlösen sollte, für nicht notwendig. Wenn ihr mal reinhört in jüdische Reden, kann ich empfehlen, Bayern 2, Freitag, 15 Uhr, 15 Minuten Jüdischkeit, wie es so schön heißt. Die Rabbiner sagen, die hier immer sprechen, das war mal der Wurmser, jetzt ist es zur Zeit der Joel Berger, dass ein Erlöser nicht notwendig ist. Beim Yom Kippur, Gott macht das so und ohne Opfertiere. Weil sie ihre eigenen Schriften hatten, Römer 10, Vers 3 heißt das, sie konnten Gottes Gerechtigkeit nicht erkennen, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet haben. Und darum war sie der Gerechtigkeit Gottes ungehorsam, haben wir hier im ganz praktischen Beispiel. Sie hatten kein Interesse, selbst zu überprüfen, ob die Verheißung Micha 5, Vers 1 wahr geworden wäre. Herodes, selbst kein Israelit, sondern ein Nachkomme Esaus, mit jüdischem Glauben, ein sehr frommer Mann, fühlte sich bedroht und wollte etwas gegen diesen neuen geborenen König unternehmen. Matthäus 2, 12 bis 18. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zum Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg in ihr Land. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, dort erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da ergrimmte Herodes sehr, als er es sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war und sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in der ganzen Gegend waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rachel beweint ihre Kinder. Und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr da sind. Wir lesen für dieses Ereignis nur im Matthäus-Evangelium. Woanders wird darüber nicht berichtet. Nur hier in dem Evangelium für die Juden wurde auf die Erfüllung dieser besonderen Prophezeiung Jeremia 31,15 hingewiesen. Lesen wir die Verheißung mal im Original. Jeremia 31,15. Wir lesen die Stelle noch einige Male. So spricht der Herr, horch, in Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen. Über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Worum geht es in dieser Prophezeiung? Hier wird nicht nur ein Kindermord vorhergesagt, denn der durfte sich in gewissen Grenzen gehalten haben. Es war eine dünn besiedelte Gegend. Es ging um etwas ganz anderes. Untersuchen wir dazu die Person des damaligen Königs Herodes. Natürlich war Herodes ein Tyrann. Alle Könige dieser Zeit waren Tyrannen. Ja, also ja, kein Gerechter, kein besonders Guter. Alle Gewaltherrscher sind Tyrannen. Auch ist belegt, dass ihm vorgeworfen wurde, kein geborener Jude zu sein, sondern nur ein Nachkomme eines zum Judentum konvertierten Edomiters. Er hatte also keine Legitimation, König zu sein. Im Gesetz steht geschrieben, dass niemand aus dem Ausland über Israel herrschen sollte. Wenn man aber über Herodes in den jüdischen Schriften liest, wird dieser König überwiegend gut beurteilt. Und ich gucke gleich meine Fehler hier noch. Die Juden nannten ihn Herodes, den Großen. Warum? Er hätte viel dafür getan, dass die jüdische Religion ungehindert ausgeübt werden konnte. Er selbst hielt sich nach diesen Quellen an die jüdische Religion an das Gesetz und die Vorschriften der schriftgelehrten Pharisäer. Um 20 vor unserer Zeit begann er mit der Restauration des zweiten Tempels und baute ihn so prachtvoll um, dass man vom herodianischen Tempel sprach. Dafür ist das Judentum ihm heute noch sehr dankbar und hält ihn in Ehren. Der Tempel ist übrigens erst ganz kurz vor der Zerstörung durch die Römer fertiggestellt worden. Er war noch eine Baustelle, als Jesus dort war. Jeremia 33, 15. Und der Herr sprach, horcht, Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sie nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Was bedeutet das im Kontext der Geschichte Israels? Dass Rahel ihre Kinder beweint. Nun, Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Sie starb bei der Geburt ihres zweiten Sohns Benjamin und wurde an folgendem Ort begraben, 1. Mose 35, 19. Können wir nachlesen, 1. Mose 35, 19, da heißt es. Und Rahel starb und wurde begraben auf dem Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Rahel war in Bethlehem beerdigt, gestorben und begraben. Das Grab Rahels befindet sich nördlich von Bethlehem. Zweimal wurden Gefangenen Israels dort herbeigeführt oder vorbeigeführt dort. Zweimal. Zuerst die assyrische Gefangenschaft ging an Bethlehem vorbei, nach Assyrien. Dann die babylonische Gefangenschaft. Die Rabbiner lehren, dass Rahel im Grab weinte, als die Gefangenen Jerusalems an ihrem Grab vorbei ins Exil wanderten. Das war diese Verheißung war für die Weggeführten ein kleiner Trost. Als sie 70 Jahre später nach Jerusalem zurückkehrten, kamen sie wieder am Grab Rahels vorbei. Was für eine Ermutigung für sie, dass der Ewige sie nicht für immer verworfen hatte. Lesen wir mal weiter, was da steht in Jeremia 31, 15. Siehe, spricht der Herr, horcht, in Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, die nicht mehr da sind. So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen vom Tränen. Denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren und die Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Warum zitiert Matthäus diese Stelle? Weil es durch das Desinteresse der Schriftgelehrten und Priester wieder einen Grund geben musste, dass Rahel ihre Kinder beweinen würde. Deshalb ging es nicht nur um die Opfer des Kindermordes, sondern um Israel, das aufgrund seiner Ablehnung, dem jetzt das Messias wieder das Land würde verlassen müssen. Das geschah diesmal nach der Zerstörung des Tempels 70 nach unserer Zeitrechnung. In einem Ereignis, das der Jesus in Lukas 19, 41 bis 44 vorher gesagt hatte. Wir wenden uns von Weihnachten ab und gehen auf die letzte Zeit Jesu zu, bevor Jesus verurteilt und gekreuzigt wurde, zog er auf einem jungen Esel nach Jerusalem ein. Das finden wir in Matthäus 21, 1 bis 11. Das finden wir im Markus-Evangelium 1 bis 11, 1 bis 11. Das finden wir in Lukas 19, 28 bis 18 und Johannes 12, 12 bis 19. Ein Ereignis, was das einzige Ereignis, was an allen vier Evangelien erwähnt wird. Und damit erfüllte sich vorhin die Prophezeiung. Sacharja 9, Vers 9. Da heißt das, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, denn dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er demütig auf einem Esel reitend, zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. bemerkenswert ist, dass diese Prophezeiung im Talmud kommentiert wird. In Sacharja 9, Vers 9 steht, dass der Messias auf einem Esel demütig einreiten wird nach Jerusalem. Und das widerspricht der Verheißung in Daniel 7, Vers 13, wonach der Messias mit den Wolken des Himmels kommen sollte. Ja, was denn nun? Gibt es zwei Messiasse? Da startet man sich also in der jüdischen Gesellschaft, der Rabbiner, und kommt zu folgendem Ergebnis. Im Talmud-Traktat Sanhedrin 98a wird versucht, diesen Widerspruch aufzulösen. Es wird gesagt, dass wenn das jüdische Volk die Erlösung verdient hat, dann wird der Messias aus den Wolken vom Himmel herabkommen. Wenn es die Erlösung nicht verdient hat, wird der Messias niedrig auf einem Esel reiten kommen. Ein Ereignis, von dem Josephus berichtet, ein Ereignis, von dem die Bibel berichtet, was alle Israeliten kennen. Am 24.12., das ist noch ein bisschen hin, wird weltweit die Geburt Jesu gefeiert. Weihnachten gilt als das größte Fest der Christen. Für uns Juden ist es Passa. Und gut, Yom Kippur und die Tage um Rosh Hashanah, die Bußtage. Weihnachten gilt als größtes Fest der Christen. Was bedeutet aber die Wiederkunft des Messias, die Ankunft des Messias für den Messias selber? Da kommen wir zum Schluss. Johannes 1, Vers 11 bis 12. Erstmal Vers 11. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir hatten eine interessante Frage, Bibelstunde, mit einer sehr wertvollen Frage unserer indischen Schwester, mit der wir uns die ganze Zeit befasst haben. Da kam auch zur Sprache, der Messias kommt und wird nicht angenommen. Der Mensch will keine Rettung. In Römer 3 heißt das, alle Menschen sind von Grund auf böse, keiner ist würdig, keiner ist ehrlich, keiner ist gut und gerecht, alle sind abgefallen, keiner sucht Gott. Nun kommt der Retter in die Welt und keiner will sich retten lassen. Er verkauft sein Rettungsangebot wie Sauerbier. Das geschieht, als Jesus geboren wurde. Die schriftgelehrten Pharisäer hielten es nicht für nötig, mitzugehen mit den Hirten, mit den Wissenschaftlern zu gucken, wo ist der Messias geboren. Selbst Herodes, wenn er demütig gewesen wäre, hätte gesagt, oh, das will ich sehen. Kein Interesse an der Rettung. Kein Interesse an den, der in Bethlehem geboren werden sollte, von dem vorhergesagt werden sollte, dass er der Herrscher der Welt sein würde. Welche Ignoranz. Wir haben es letztens im Bibelkreis in Bamberg gehört. Ich muss mal gucken, welche Bibelkreis wir gerade besuchen. Bamberg war es. Besprochen über den Weinberg in Matthäus 21. Matthäus 22, der Weinberg, das Gleiche von dem Weinberg, wo die Weinpächter, die Pächter des Weinbergs, jeden Propheten töten und zum Schluss den Sohn töten. Er kommt aus dem Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ist es wert, dass der Messias kommt? Sind wir es wert, gerettet zu werden? Und dann geht es weiter. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen aber das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüte, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott geboren sind. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wisst ihr, von einem verdorbenen, völlig bösartigen Menschen, von dem Martin Luther sagte, der Mensch ist ein fauler Madensack. herum, Verwesung auf zwei Beinen. Wer ihn aufnimmt, wird was? Wird das Recht bekommen, Gottes Kind zu werden. Wow. Wisst ihr, was das bedeutet, ihr Lieben? Gottes Kind zu werden? Sammy, du bist der kleine Bruder des Messias. Sohn des lebendigen Gottes. Der heilige Sammy. Du siehst gerade vor mir, jetzt muss ich dich ansprechen. Sonst spreche ich damit immer eine andere Dame an hier. Kinder des lebendigen Gottes. Wow. Dazu kam der Retter. Beten wir. Himmlischer Vater, was sind wir für böse Menschen? Was ist für eine böse Welt, die immer wieder versucht, dein Volk zu verfolgen und dein Volk Israel auszurotten, die immer wieder versucht, deinen Plan zur Rettung zu durchkreuzen. Aber du bist allmächtig und souverän. Und du hast deinen Plan durchgesetzt. Du bist in Jeshua gekommen und hast uns ein Angebot gemacht, dass wir, wer an dich glaubt, Kinder Gottes werden können. Ich möchte darum bitten, dass du schenkst, dass jeder, der hier ist, dieses Angebot annimmt, dass du ihm hilfst, dass er zu dir ruft. Herr Jesus, rette mich. Ich brauche deine Hilfe. Das reicht aus, Herr, damit Menschen gerettet werden, weil du bist ein gnädiger, barmherziger Gott. Obwohl die Menschen dich nicht wollen und dich hassen, liebst du sie und kommst in eine feindliche Welt, um Menschen zu deinen Kindern zu machen. Was für eine große Gnade. Amen.